So, hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam, immer zu hören am zweiten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Heute haben wir Gregor zu Gast von Freifunk Aachen, dem wir die üblichen Fragen stellen werden. Also, wie kamst du zu Freifunk, was machst du da und wie lange machst du das schon?
Ja, hallo. Ich kam zu Freifunk tatsächlich über Wi-Fi for EU, weil ich mich gefragt habe, als ich gesehen habe, dass die EU flächendeckendes offenes WLAN bauen will, wie man das sinnvoll machen kann. Und habe mich dann mit den Freifunkern unterhalten, weil ich dachte, die haben Ahnung und bin da hängen geblieben im letzten Sommer. Und was ich da mache, ich mache so den allgemeinen Orga-Kram, schreibe irgendwie Förderanträge, kümmere mich um die Kommunikation mit der Stadt, solche Sachen. Und lerne nebenbei ganz fürchterlich fleißig, wie das Internet funktioniert.
Ja, wie das Internet funktioniert und auch über Funk wahrscheinlich wirst du was lernen, nehme ich an.
Ja, und auch wie es funktionieren sollte. Und warum es wichtig ist, dass wir uns ein sinnvolles Internet bauen.
Also jetzt eine dumme Frage. Wie sollte das Internet funktionieren?
Ach, ich fände Netzneutralität gut, ich fände symmetrische IPv6-Anschlüsse gut. Ich fände es gut, wenn man sich mindestens so anonym bewegen könnte, dass, wenn es keinen rechtsstaatlichen Grund gibt, einen zu verfolgen, man das nicht erstmal per se getan wird. Also so mit ohne Vorratsdatenspeicherung. Das wären so die ersten Ansätze.
Ja, entschuldige, dass du dazwischen gegrätscht bin, aber die Frage drängte sich mir auf.
Und was ich vor allem wichtig fände, ist, dass ein entsprechender Zugang zu einer Informationsinfrastruktur für alle Menschen frei ist, weil es einfach eine Frage von gesellschaftlicher Partizipation ist, ob man rein kann oder nicht.
Ich würde gerade sagen, du bist ja bei Freifunk genau richtig.
Deswegen haben sie mich, glaube ich, auch behalten.
Ja, und die Aachener Gruppe, wie ist denn die so organisiert? Trefft ihr euch regelmäßig? Habt ihr einen Verein?
Also wir treffen uns regelmäßig, da sind wir relativ stolz drauf. Also den ersten Freifunkknoten in Aachen gab es 2007. Die Community in ihrer jetzigen Form aktiv ist seit 2014. Seit 2015 gibt es einen wöchentlichen Beratungstisch auf der Pornstraße. Das ist, Aachen ist eine sehr studentisch geprägte Stadt, die Kneipenmeile sozusagen. Und da gibt es jeden Dienstagabend einen Beratungstisch. Außer am ersten Dienstag am Abend im Monat, da treffen sich dann die Communities aus der ganzen Region Aachen. In der Region Aachen sind 2200 Knoten aktiv. Und aktiv sind, also auf der Chat-Plattform sind so 40 Leute pro Woche, die sich einloggen und 20, die was schreiben. Also schon eine Menge Leute unterwegs. Da machen alle unterschiedlich viel. Einen Verein haben wir auch. Seit diesem Februar haben wir einen Verein gegründet, weil wir in der Lage sein wollten, öffentliche Fördermittel entgegenzunehmen und das nicht mehr ging über privaten Streubesitz. Wir haben das damals mit dem Freifunk Rheinland besprochen, weil wir als Community des Freifunk Rheinland ganz lange eigentlich keinen Verein brauchten, aber die sonst einfach überlastet worden wären, wenn die für 40 Communities den ganzen Papierkram zentral abwickeln müssen. Das wird einfach irgendwann zu viel.
Das heißt, ihr baut jetzt auch tatsächlich eigene Infrastruktur Backbone-mäßig auf?
Wir betreiben schon eigene Server, also Supernodes. Die befinden sich, wie das so schön heißt, in privatem Streubesitz. Wir haben tatsächlich genügend Leute im Verein, die entweder über ihren Arbeitgeber Rechenzentrumskapazitäten zur Verfügung gestellt bekommen oder tatsächlich noch ein Blech rumliegen haben und wollten jetzt anfangen zu überlegen, ob wir eigene Server kaufen. Einfach, um auch eine entsprechende Zuverlässigkeit zu haben und den Leuten, die Freifunkknoten betreiben, auch eine entsprechende Sicherheit zu geben, dass das auch länger funktioniert.
Und ist es so, also wir haben hier zum Beispiel in Berlin auch gerade oder immer mal wieder so eine Diskussion, inwiefern es gut ist, dass alles einem Verein gehört oder ob man das jetzt alles sozusagen, viele Sachen sind hier, viele Sponsorings auch so auf Handschlag und so. Wir haben immer gesagt, wir wollen uns möglichst wenig so Verwaltungsoverhead an der Stelle irgendwie aufbürden und finden eigentlich diese Handschlagsituation ganz gut, weil Vertrag hin oder her, wenn jemand keine Lust mehr hat, was zu sponsern, dann tut das halt nicht mehr. Wie seht ihr das so? Wollt ihr das jetzt alles dann auf den Verein ziehen oder eine Mischung fahren?
Wir wollten da eine gesunde Mischung haben. Der Hintergrund von unserer Seite ist, dass wir schlicht und ergreifend in Peakzeiten bis zu 500 Mbit an Traffic produzieren über die 2200 Knoten und in Peakzeiten 7000 bis 8000 Nutzer im Netz haben und das einfach für den Provider, die für uns auch die Ausleitung übernehmen, irgendwann halt nicht mehr mit, geht schon unter der Hand lief. Und da wollten wir halt auch unsere Kooperationspartner irgendwann nicht mehr einfach gnadenlos aufnehmen, die am Anfang mal gesagt haben, so ja, das bisschen Freifunk kann bei uns laufen, als das 500 Knoten waren. Das hat halt jetzt andere Dimensionen angenommen. Und zum anderen wollten wir gucken, dass wir eine möglichst diverse Finanzierung haben. Wir kriegen Geld von unserer Kommune, dieses Jahr 8.000 Euro und nächstes Jahr 12.000 Euro von der Stadt Aachen. Wir wollten schauen, dass wir einen Fördermittelantrag stellen ans Land NRW, um dann eben sozusagen für den Verein eigene Server zu kaufen. Aber was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir uns als eine Art Mischung aus digitaler Suppenküche und ehrenamtlicher Technologieberatung bestehen. Wir bauen keine Frontend-Installationen auf oder ähnliches. Wir sind kein Verein, der freies WLAN baut, sondern wir bieten die Infrastruktur, damit Leute sich ihr eigenes freies WLAN bauen können. Also wir sehen uns sozusagen als die Leute, die das ermöglichen, dass jemand Freifunkrouter aufstellen kann und sich halt nicht gleich darin einarbeiten muss, wie er denn so ein Supernode betreibt.
Und was macht ihr da so für Projekte aktuell mit der Stadt? Hattet ihr auch euch in dem Thema, also ich interessiere mich ja für Freifunk hilft im Besonderen, und habt ihr euch da auch irgendwie beteiligt und Unterkünfte vernetzt oder soziale Projekte oder wie läuft das dann ab? Oder bringt ihr das Leuten dann, sucht denn Leute vor Ort, bringt denen das bei? Wie läuft das?
Das ist ein sehr starker Teil unserer Community, deswegen auch diese Selbstbezeichnung als digitale Suppenküche. Die Community ist seit 2007 am Laufen gewesen, richtig Fahrt aufgenommen hat sie 2015 mit der Geflüchtetenhilfe. Wir haben auch eine Reihe von Leuten, die die Geflüchtetenhilfe in die Community gefunden haben und haben da zusammen mit der städtischen Tochter der NRW Aachen relativ schnell und relativ unkompliziert Internetzugang in den Geflüchtetenunterkünften ermöglicht innerhalb von ein paar Wochen. Also sobald so eine Geflüchtetenunterkunft klar war, wo die hinkommt, ist irgendjemand aus der Community mit einer Bohrmaschine und ein paar 841ern vorbeigefahren und hat die da an die Wand getackert und dann lief das. Und wir haben auch Obdachlosenunterkünfte und Krankenhäuser, wo wir Freiinstallationen aufgesetzt haben und die betreiben. Und genau vor dem Hintergrund der Verantwortung gegenüber diesen Leuten war halt auch der Gedanke, dass man sagt, das mit den Servern muss jetzt irgendwie verlässlicher laufen und nicht mehr nur mit, ja, es gibt ja diesen Menschen, der betreibt ja diesen Server und wenn der ausfällt, dann ist halt ein Freifunk weg, fanden wir, ist irgendwie nicht mehr das, was im Verhältnis steht zu dem, was wir an Rolle im Leben dieser Leute haben. Und eben auch aus dieser Zusammenarbeit ist entstanden, dass im letzten Sommer mit dem anstehenden Wegfall der Störerhaftung die Stadt Aachen ihre WLAN-Strategie überdacht hat und man dann mit entsprechenden Vorstellungsgesprächen die Stadt dazu bewegen konnte, mit uns ein Pilotprojekt zu starten und wir jetzt mit Brand, das ist ein Aachener Stadtteil, den zentralen Platz in Brand, den Brander Marktplatz, das ist so eine Art Vorort, und vermutlich demnächst perspektivisch die Einkaufsmeile am Flächendecken mit Freifunk ausleuchten. Und da machen wir momentan sehr gute Erfahrungen mit der Kommune.
Ja, das klingt ja echt nach einer sehr fruchtbaren, guten Zusammenarbeit. So oft ist es ja dann aber schwierig, in bestimmten Fördersituationen, ich sag mal, die Bedingungen auszuhandeln. Du sagtest ja eingangs zum Beispiel Wi-Fi for EU, lass mal noch ein bisschen über dieses Förderprogramm konkret und diese Bedingungen, die da dran geknüpft waren, unterhalten, weil das ist so ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dafür. Vielleicht kannst du uns als jemand, der sich da ja sehr viel mit beschäftigt hat, mal ganz kurz erklären, was ist denn Wi-Fi for EU eigentlich und wie sah da so der ursprüngliche Plan oder die Förderbedingungen aus?
Also Wi-Fi for EU ist Teil von einem ganzen Fächer von Maßnahmen, die die EU-Kommission geplant hat. Es ist ja Herr Juncker, der neue Vorsitzende geworden und hat sich dann überlegt, dass er eben die digitale Welt der EU harmonisieren möchte. Das hat einen ganzen Fächer von Maßnahmen beinhaltet, sowas wie die Abschaffung von Geoblocking, das Aufheben in Gebühren, das Einführen von der Datenschutzgrundverordnung jetzt zum 25. Mai als einheitliches Datenschutzrecht, das dafür auch wirklich jeder irgendwie weiß, was ihm erwartet, wenn er mit einem anderen Teil der EU zusammen irgendwie digital in Verbindung tritt. Aber eben auch das Projekt Digital Single Gateway, bei dem man versucht hat, dafür zu sorgen, dass in Zukunft alle Kommunen in der EU für jeden EU-Bürger das Internet offen stehen, um zumindest die rudimentärsten Sachen zu erledigen, also einen Hund anzumelden und einen Bewohnerparkausplatz oder eine Ummeldung, damit Leute, die in einem anderen Teil der EU wohnen, nicht 2 Tage zu ihrer Heimatkommune reisen müssen, aber eben auch Wi-Fi for EU. Und der Plan der Wi-Fi for EU ist jetzt doch sehr ambitioniert, und zwar ist das flächendeckendes offenes WLAN für alle EU-Bürger. Und da ist dann die Frage gewesen, wie macht man das, und hat sich an einem zunächst an einem anderen Erfolgsprojekt der EU orientiert. Das war EduRoam. EduRoam ist ein Kind der Hochschulen. Da haben sich europäische Hochschulen zusammengeschlossen, um ihren Angehörigen allen zu ermöglichen, sich, wenn sie an Hochschulen im europäischen Raum besuchen, eben sofort Zugang zum Internet zu haben. Und das hat man als erste Blaupause genommen, in die interne Diskussion gebracht, und da haben wir dann angefangen, uns einzuklinken.
Ja, genau. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war so der Plan, der in den ersten Veröffentlichungen, es läuft ja schon eine Weile, diese Diskussion, oder dass das kommt, ist schon länger klar, da standen so Rahmenbedingungen drin, wie, weil das im EduRoam eben auch so gemacht wird, man registriert sich in auf einer Vorschaltseite einmalig. Hier war der Vorschlag tatsächlich mit der Handynummer sich zu registrieren und dann quasi überall, wo es eben dieses Wi-Fi for EU gibt. Ich glaube, du hast die Zahlen besser im Kopf. Es sind irgendwie Tausende von Kommunen, die da gefördert werden sollen, dass man da eben dann sofort online gehen kann. Das hat natürlich in unserer Community dann für sehr viel Kritik gesorgt, und weil man eben eine flächendeckende Überwachung quasi befürchtet und auch diese eindeutige Zuordnung von einer Handynummer zu einer Person, da ist ja keine anonymen SIM-Karten mehr gibt, stand eben auch arg in der Kritik, und da haben viele Freifunk-Communities eigentlich gesagt, ach Mensch, für die 15.000 Euro, die es da pro Community oder für pro Kommune erstmal geben soll, dafür lohnt sich der ganze Aufriss nicht, und dann passt das sowieso eigentlich auch gar nicht mit unseren Überzeugungen zusammen natürlich, ne? Es passt nicht zu unserer Datenschutzidee und so weiter, und wir haben das eigentlich so abgeschrieben, aber du hast dich mit anderen dann da nochmal dahinter geklemmt und es nicht so schnell dran gegeben.
Ja, wir waren da ein bisschen vorher in Kontakt. Also die Sache mit der Handynummer war noch gar nicht rausklamüsert, als wir mit denen gesprochen hatten. Wir hatten nur dieses Gerand-Paper gelesen, das über die Mailinglisten kam. Und ich persönlich habe einen Hintergrund in Kryptographie. Ich bin also Quanteninformationstheoretiker, einer von den Menschen, der sich damit beschäftigt hat, wie man einen Quantencomputer bauen könnte. Und deswegen interessieren mich solche Fragestellungen immer, wie Informationen in Netzwerken fließen, und haben dann eben der EU eine E-Mail geschrieben, in der wir ihnen erklärt haben, warum, wenn man das auf die breite Bevölkerung ausweitet, dieses System von EduRoam, man holt sich eine Authentifikation seiner Heimathochschule, und wenn man woanders zu Gast ist, überprüft die gastgebende Hochschule bei der Heimathochschule, ob man denn ins Internet darf. Wenn man das auf kommunaler Ebene macht, eine dumme Idee ist. Wir haben auch gehört, dass da wohl Anmerkungen von mehreren Seiten kamen, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied zwischen der EU-Kommission und ihrer Arbeitsweise und den deutschen Behörden. In der EU-Kommission ist es so, dass auch die Verwaltungsschritte oder die Entwicklung der Idee in der Verwaltung so weit transparent gestaltet wird und um Input gebeten wird, bevor das Ganze dann als Beschlussvorlage ans Parlament geht. In Deutschland ist es ja oft so, wir haben das auch mit der Stadt erlebt, wenn man jetzt nicht irgendwie das richtige Parteibuch in der Tasche hat von der machthabenden Partei und dann über einen Hinterzimmerkanal über die Politik von der Verwaltung vorab schon mal erzählt bekommt, wie der Vorschlag aussehen würde, muss man ganz oft damit leben, dass der Vorschlag öffentlich wird, dann, wenn er zum Beschlussfassung ins entsprechende Organ geht. Das ist bei der EU-Kommission tatsächlich anders. Deswegen waren ja auch diese GEAN-Sachen tatsächlich suchbar im Netz zu finden. Also man konnte googeln und hat das einfach mit googeln finden können und konnte dann auch seinen Input geben. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz große Chance, bevor wir das abschreiben. Der andere Punkt, den man sich überlegen muss, ist, das Ding ist in der ersten Auflage ein 120 Millionen Euro Förderprogramm. Es sollen jetzt gefördert werden 1.000 Kommunen mit jeweils 15.000 Euro. Das wird auch, wenn man mit den Leuten redet, von denen ganz klar als Testballon definiert. Die wollen gucken, was es funktioniert, wie es funktioniert und wie es funktionieren kann. Das ist ja noch nicht mal, das ist ja nicht mal ein Prozent der Fördersumme, die jetzt in der ersten Runde rausgeht. Also ein bisschen mehr als ein Prozent, sorry. Und da muss man halt gucken, dass man da, denke ich, genau jetzt zeigt, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist.
Genau, und ihr habt ja dann tatsächlich da auch euch gemeldet und Brief hingeschrieben und hattet dann auch Antwort bekommen und es scheint sich jetzt ein bisschen was zu tun. Du hast hier ein Zitat, ist es aus der Antwort, ich lese das mal kurz vor, dass die, oder eine neue Pressemitteilung in diesem Zusammenhang, Wi-Fi for EU finanzierte Netze werden kostenlos und werbefrei sein und keine personenbezogenen Daten abgreifen. Die Mittel werden nur bereitgestellt, wenn in demselben öffentlichen Raum noch keine unentgeltlichen privaten oder öffentlichen Angebote ähnlicher Qualität bestehen. Zitat Ende.
Das hat uns auch sehr gefreut zu lesen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns das alleine an die Brust heften können. Ich vermute nicht. Ich glaube, du hattest ja auch ein Interview bei Netzpolitik gegeben und es gab ja auch auf Golem und auf Heise entsprechende Meldungen. Ich glaube, dass die tatsächlich wirklich zuhören, wenn es darum geht, wie man Sachen machen sollte. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass also auch an anderen Stellen irgendjemand mit den Leuten gesprochen hat. Es würde mich sehr überraschen, wenn wir tatsächlich ja die Einzigen waren. Es gibt ja jede Menge von diesen Commons Networks in der EU. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was rauskommt. Einer von uns hier in Aachen, der Jan Newsmann, hat einen schönen Text geschrieben, warum Vorschaltseiten denn generell eine dumme Idee sind. Und da jetzt auch nochmal die neue Fassung von der DSGVO rangezogen und eben darauf hingewiesen, dass du eine Vorschaltseite effektiv dich zwingt, Daten zu erheben, die technisch nicht notwendig sind und damit die reine Existenz von der Vorschaltseite, wenn sie nicht aus Sicherheitsgründen eingerichtet wird, was ja bei dem offenen WLAN nicht der Fall wäre, effektive DSGVO zuwiderläuft. Wir haben den Leuten den Text mal geschickt und warten jetzt noch so ein bisschen auf Antwort. Mal gucken, was kommt.
Das heißt, sind jetzt die Förderbedingungen tatsächlich klar, ist meine eine Frage. Und es gab ja noch einen zweiten Punkt in der Tat, den ich gerade vorgelesen habe, nämlich, wie ist denn das zu verstehen? Also wenn da steht, das soll da noch kein WLAN geben, sage ich jetzt mal platt, dann wäre das ja eigentlich auch nichts, was für Freifunk so richtig passend wäre, weil Freifunk entsteht eben da, wo eine Community sich findet, von Leuten, die das eben anfangen. Und dann gibt es eigentlich auch schon ganz schnell das erste WLAN. Das heißt, inwiefern passt denn das dann überhaupt auf Freifunker und bestehende Freifunk-Communities? Hast du da irgendwie Infos zu?
Also das ist eine Diskussion, die wir in Aachen auch führen. Ich kann erstmal die formalen Kriterien durchgehen. Die Förderung beantragen kann eine Kommune. Die Förderung beläuft sich auf 15.000 Euro, einmal im Rahmen des gesamten Programms. Es wird mehrere sogenannte Calls geben, in denen dazu aufgerufen werden wird, sich zu bewerben. Das Geld, das in diesen Calls ausgeschüttet wird, wird relativ streng nach den Standards der EU vergeben werden. Also aus jedem europäischen Land werden mindestens 15 Kommunen den Zuschlag bekommen. Jedes europäische Land wird maximal einen bestimmten Prozentsatz, ich glaube 8% sind es, der Fördersumme erhalten können über das gesamte Programm hinweg. Und vergeben werden diese 15.000 Euro, um das schlank zu halten, nach dem Prinzip First Come, First Served. Und die Kommune ist dann verpflichtet, in einem bestimmten Bereich für 15.000 Euro WLAN zu bauen und das da einzurichten. Ich denke, was relativ wichtig ist, ist, dass man sich vor Augen führt, dass der Gedanke der EU nicht ist, dass mit den 15.000 Euro mindestens in Deutschland auf jeden Fall so eine Installation bezahlt wird, sondern dass, so wie das bei Förderprogrammen der Fall ist, die EU so eine Karotte hinhängt und effektiv einer Kommune verspricht, wenn du jetzt WLAN baust und du dich verpflichtest, da Wi-Fi for EU auszustrahlen über 3 Jahre, dann kriegst du dafür 15.000 Euro. Das wäre so meine Lesart des Förderprogramms. Also wenn eine Kommune irgendwie für 40.000 Euro WLAN baut, dann nimmt die EU davon 15.000 Euro ab, wenn sie dafür dann Wi-Fi for EU ausstrahlt. Das wäre so mein Eindruck, weil mit 15.000 Euro kriegt man ja für eine größere WLAN-Installation vielleicht die Hardware bezahlt. Von den Handwerkskosten gar nicht zu reden. Was ganz spannend ist, ist, dass das tatsächlich sich relativ fein in die räumliche Auflösung bewegt. Das geht also wirklich darum, dass man nicht sagt, in der Kommune gibt es irgendwo schon freies WLAN, sondern wir das verstanden haben, tatsächlich die Frage ist, gibt es in dem Bereich, wo das WLAN ausgebaut werden soll, schon freies WLAN? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man die Förderung kriegen. Das andere ist die Frage, wie läuft das ab? Wenn die Kommune beantragt hat, dass sie diese Förderung haben will, dann kann man gleichzeitig als Dienstleister sich registrieren, um diese Förderung sozusagen in Anspruch zu nehmen. Die Kommune beantragt, ich möchte für 15.000 Euro WLAN bauen, und wirft das ein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss eine Firma oder eine sonstige Organisation sich bei der EU beworben haben, um solche Förderung annehmen zu können. Und was dann passiert ist, dass die Kommune dann guckt, wer hat sich denn als mögliche Firma bereit erklärt, hier WLAN auszubauen, und dann unter den möglichen Firmen eine auswählt und dann sagt, die kriegt den Zuschlag, und dann kriegt diese Organisation direkt von der EU-Kommission die 15.000 Euro ausgezahlt. Und was noch eine relevante Bedingung ist, ist, dass nur die Installation, aber nicht die Betriebskosten übernommen werden. Was jetzt spannend ist, ist das, weil das ja für die komplette EU funktionieren soll, die Kriterien einer Organisation, um sich als Wi-Fi-for-EU-Aufbauorganisation sozusagen zu verpflichten, sehr gering sind. Alles, was es braucht, ist eine sogenannte WAT-Identification-Number. Das ist effektiv die europäische verallgemeinerte Fassung von der Umsatzsteuer-ID. Die können auch Freifunkvereine, die einen Geschäftsbetrieb betreiben, sich besorgen, oder man sucht sich irgendeinen der Freifunkbewegung nahestehendes IT-Unternehmen, die es vermutlich in der Kommune gibt, und bittet die, dass die sagen, sie registrieren sich da und übernehmen dann die Installation. Was uns in Aachen so ein bisschen abschreckt, ist, dass man gleichzeitig dann die Verpflichtung eingeht, das Ding auch 3 Jahre am Leben zu halten, und das eben unserem Aachener Grundspirit widerspricht, zu sagen, wir erklären dir eigentlich nur, wie es geht, wir machen es nicht für dich. Da sind wir jetzt noch am Gucken, ob wir vielleicht irgendwie eine Lösung finden. Müssen wir schauen. Tut mir leid, wenn das ein bisschen länger war. Das ist auf der Seite von der EU eigentlich ganz gut erklärt. Da gibt es auch ein schönes Video zu.
Naja, das können wir dann mal in die Shownotes rein tun, wenn wir das gleich im Pad noch haben, die Links, die du gerade erwähnt hast. Ja, also im Prinzip doch noch relativ viele Fragezeichen eigentlich, ne? Also wie passt das mit dem Dienstleistungsgedanken dann da so richtig zu der ehrenamtlichen Freifunkarbeit, ne? Dann die Betriebskosten, also der übernimmt die eigentlich, oder um so eine Installation drumherum Kosten, die entstehen, müsste ja dann, also müsste schon eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Kommune und Freifunk-Community und möglicherweise noch irgendeinem, ja, wie auch immer gearteten Dienstleister sein, wobei dann schon wieder die Frage ist, wenn das irgendwie kommerziell betrieben wird, inwiefern. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt in der Geschichte. Soll dann da überhaupt eine Freifunk-ID, SSID ausgestrahlt werden? Oder sind mehrere SSIDs denkbar? Oder wie könnte sowas dann aussehen? Habt ihr darüber schon nachgedacht?
Also, wir haben darüber nachgedacht. Unsere Hoffnung ist, dass bis jetzt hat die EU-Kommission sich sehr vernünftig erwiesen. Wir gehen davon aus, dass sie nicht dafür sorgen werden, dass man sagt, es darf nur eine SSID ausgestrahlt werden. Wir gehen davon aus, dass mehrere SSIDs ausgestrahlt werden dürfen, und dann könnte man entweder überlegen, ob man, also alleine weil es genügend Use Cases gibt, wo es sinnvoll ist, eine Infrastruktur zu haben, die ein internes und ein öffentliches WLAN parallel betreibt in der Behörde, oder weil ich ja vielleicht das öffentliche WLAN nicht jedem Zugriff auf meinen Netzwerkdrucker geben will, der irgendwie hinten im Büro steht, wo aber meine Mitarbeiter drauf zugreifen können sollen. Insofern wäre das nicht so schlau, wenn die erzwingen, dass auf der technischen Infrastruktur nur eine SSID laufen darf. Und also die Pauschalidee, die mir vorschweben würde, wäre, man guckt, ob man irgendeine Firma dafür gewinnt, dass sie das macht, weil ich denke, Geld werden sie daran meistens nicht verdienen, die dann einfach eine Freifunk- und eine Wi-Fi-for-EU-SSID auf denselben Router spielen, um dann eventuell der EU rückmelden zu können, wie die Performance und die Annahme durch die Nutzer bei den beiden SSIDs ist, für den Fall, dass es Unterschiede gibt. Wenn also zum Beispiel, was ich jetzt nicht hoffe, aber es dazu kommt, dass Wi-Fi4EU eine Vorschaltseite haben will und Freifunk keine Vorschaltseite hat, weil Freifunk eben großartig ist, dann könnte man so eine Installation aufsetzen, Freifunk und Wi-Fi4EU parallel darauf betreiben und vermutlich der EU-Kommission am Ende sagen, wir betreiben jetzt diese Installation seit 3 Monaten, Hier haben Sie den Direktvergleich, offenes WLAN ohne Vorschaltseite, aka Freifunk, so und so viele Nutzer, offenes WLAN mit Vorschaltseite, aka Wi-Fi for EU, vermutlich weniger Nutzer. Wir haben hier in Aachen den relativ direkten Vergleich. Es gibt das Aachen Wi-Fi, das ist direkt in der Aachener Innenstadt von der Net Aachen betrieben worden. Es hat eine Vorschaltseite gehabt, ganz lange auch mit so einem Haken, den man da klicken musste und so einem Okay-Button, auf den man drucken musste, nachdem man irgendwie von so einem Voucher-System, das es ganz am Anfang gab, mit QR-Codes dann langsam Abschied genommen hat. Und da sehen wir den Unterschied tagtäglich. Über die Infrastruktur wird gleich Eduroam ausgestrahlt und die haben, ich glaube, 15 mal so viele Eduroam-Nutzer in der Aachener Innenstadt innerhalb eines Tages wie Nutzer für Aachen Wi-Fi, weil diese Vorschaltseite einfach dafür sorgt, dass die Leute es nicht nutzen. Und wenn wir da durch das Umsetzen von gemeinsamen Freifunk/Wi-Fi-EU-Installationen, Wi-Fi-4-EU, eventuell noch aufzeigen können, warum Freifunk der wirklich tollere Standard ist, wenn es denn überhaupt noch nötig ist, dann könnten wir darüber, glaube ich, eine Menge Dinge einfach zeigen. Das ist halt eine Sache, die ich an Freifunk mag. Freifunk ist gefühlt für mich ein Beitrag zur politischen Debatte darum, mit welcher Informationsinfrastruktur wir leben wollen, dadurch, dass man Zeit geht.
Das heißt, es wäre vielleicht auch denkbar oder ein Szenario zu sagen, man macht ein mit einer Freifunk-Community, zum Beispiel Aachen, so ein zeitlich befristetes Quasi-Experiment. Nein, nicht quasi, sondern Experiment. Weil ich finde es dann nochmal schwierig oder die Erfahrung der Vergangenheit zeigen, wenn man in dem Moment, wo man anfängt, bestimmte Zugeständnisse zu machen, ist die Gefahr schnell, dass man seine, also da Kompromisse einzugehen, dass man seine eigentlichen Ideale so ein bisschen aus den Augen verliert oder so, oder dass man da, das müsste schon ziemlich klar abgegrenzt sein, als sozusagen, wir probieren das jetzt mal, aber es ist irgendwie nicht unser preferred und unser Modus sozusagen, unser bevorzugter Modus und sollte, und eigentlich, also ich finde das so ein bisschen schwierig, so diese, ja, weißt du, was ich meine?
Naja, also die Überlegung wäre, zumindest wir in Aachen haben für uns beschlossen, wir können niemandem verbieten, Freifunk zu benutzen. Also wenn irgendjemand einen Freifunkknoten aufstellt, freuen wir uns, er kann unsere Infrastruktur nutzen und alles ist gut. Wenn der uns ganz besonders doll lieb hat, kann er uns dafür auch noch Geld geben, dann freuen wir uns ein bisschen mehr, weil wenn er eine große Infrastruktur betreibt, ist alles klasse. Wenn jetzt also aus irgendwelchen vollkommen unerfindlichen Gründen ein Aachener IT-Unternehmen auf die Idee kommt, sich für dieses Wi-Fi-VEU-Programm zu bewerben und durch Zufall eine Wi-Fi-EU-SSID und Freifunk-SSID auf der Installation ausgestrahlt wird, könnte das ja zu einem direkten Vergleich der beiden Systeme führen. Und nachdem die EU-Kommission gesagt hat, wir wollen gerade in dieser ersten Förderrunde ganz viele Erfahrungen sammeln, denke ich, wäre das nichts, womit als Community unsere Ideale nachhaltig kompromittieren. Es könnte natürlich sein, dass wir den Unternehmer, der auf die Idee gekommen ist, das zu machen, sehr gut kennen.
Ja, okay, aber dann würdet ihr also im Prinzip, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade, aber tatsächlich, ich verstehe das so, dass sich dann auch gar nicht Freifunk jetzt bei der EU dann listen lassen würde als Dienstleister, was ja irgendwie reichlich seltsam wäre, sondern eben auf jeden Fall in Kooperation mit einem bekannten Unternehmen und der Stadt da vielleicht ein Experiment entsteht. Das ist ja spannend auf jeden Fall.
Ja, das ist momentan so der Status quo, aber wir sind da auch noch am Ausklamüsern, wie wir es machen. Wir haben auch noch 30 Tage Zeit, um das rauszufinden. Also das ist gerade so Stand der Diskussion.
Ja, dann müssen wir eigentlich jetzt auch schon die Zusammenfassung dann haben. In einer Minute ist dann auch unsere Sendezeit rum. Gibt es noch was zu sagen wäre, jetzt extra, was ganz wichtig ist, am Ende zu betonen?
Es gibt auf der Wi-Fi-4-EU-Seite ein Inputfeld, wo allgemeine Bürger der Europäischen Union so eine Art Wünsche und Rückfragen an Wi-Fi-4-EU stellen können. Da also Menschen Sachen einschreiben wie, wir finden Vorschaltseiten doof, bitte baut Wi-Fi-4-EU ohne Vorschaltseiten, könnte das gehört werden.
Ja, das klingt nach einer wunderbaren Idee und einem zusätzlichen Beitrag für die Shownotes. Genau, nee, also wunderbar. Ich danke euch beiden. Es war wirklich sehr schön, euch zuzuhören. Ich habe hier die Zuhörerinnenrolle übernommen. Und ja, wunderbar. Vielen Dank für euren Beitrag.
Ja, vielen Dank, Dank, Gregor, dass du dich da so reinhängst und für die vielen Informationen. Danke, danke.
Danke euch beiden für dieses Radio und danke dafür, dass ihr Freifunk überhaupt auf den Weg gebracht habt. Das ist eine wirklich coole Sache.